Ja, Margarita, jetzt möchte ich gerne dir das Wort übergeben. Ich freue mich auf alles, was du uns heute sagen wirst.
Merci vielmals. Ich habe mich auch sehr gefreut, zu dieser Thematik etwas zu erzählen. Im Volksmund heisst es ja, Schweigen ist Silber. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Und das hat irgendwo etwas. Wenn ihr euch so achtet, was wir reden, so durch den Tag oder was auch immer, reden wir alle eigentlich ein bisschen zu viel. Der Mensch ist in der heutigen Zeit gewohnt, alles gegen zu kommentieren. Oder? Und was man früher zu wenig durfte, hat er nicht besinnen, wenn man in einer Generation ist aufgewachsen, wo man am Tisch hat, mit den Eltern gegessen hat, der Vater geredet und die Kinder haben nicht dürfen reden. Das hat es lange gegeben. Dann sind die 50er Jahre gekommen, da hat man das ein bisschen anders definieren. Und durch den Humanismus ist es immer stärker geworden, dass man den Kindern sagt, du musst sagen, was du findest, was du spürst, was du für eine Interessenlage hast und. Oder das haben vielfach heute die Kinder am Mittagstisch das grosse Wort und die Eltern schauen gegen, was die Kinder sagen. Und dort ist zum Teil eben schon eine Disbalance da, dass die Kinder viel zu fest die Sachen kommentieren. Das ist meine ganz persönliche Haltung. Aber auch wir Frauen sind gewohnt, in unserer Kultur dürfen zu reden. Und zwar eben zu viel zu reden. Ich sage immer, es gibt zwischen dem Reden belangloses Zeug, dann gibt es wesentliches Zeug und dann gibt es sehr wichtiges Zeug. Und das Belanglose ist etwas, und das will ich sagen, liebe Frauen, wenn ihr noch ledig seid, das ist das, was den Mann nicht interessiert. Es interessiert sie nicht, dass der Küterkäse in die Etappe dreht oder die Wäsche aufgehängt oder den Kühlschrank abtaut oder beim Coiffeur Bigoudi brennt im Kopf oder der Lippenstift falsch ist rausgelesen worden. Es sind Sachen, die die Männer nicht interessiert. Es geht unter Belangloses. Und dann gibt es Belangloses, wo die Frauen untereinander austauschen, aus einer Scheuheit raus, aus einer Unsicherheit raus. Weil sie sich nicht wagen, persönlich zu zeigen, wer sie sind. Weil das so vielfach in der Gesellschaft ja nicht gefragt ist. Es ist zuerst immer nice to meet you, jemanden lernen kennen, in einem Kreis, wo es eben angenehm ist, mit einem Glas zu trinken und etwas zu essen. Und dann fragt man Ferien, Beruf, bist du geheiratet, hast du Kind, gefällt es dir in der Schweiz und so weiter. Das ist so die Ebene, wo man bei nice to meet you, wenn man sich so lernen kennen. Das ist eben auch in dem Sinn ein bisschen belanglos, aber es ist eine Anstandshaltung, dass man nicht gerade fragt, was hast du für einen Glauben? Das wäre ein Übergriff, oder, in die persönliche Sphäre. Ich sage immer gerne, die Bibel ist nicht nur ein Buch, das uns so in der Globalisierung etwas zeigt, wie man es machen soll, sondern auch im Detail. Und wir werden nachher anhand vom Jakobusbrief sehen, was es eigentlich heisst, wie man mit der Zunge umgehen sollte. Und das gilt ja nicht nur für uns Frauen, das gilt ja genau gleich auch für die Männer, aber jetzt ist es eine Frauenabend. Sehr wichtig, wo eben eigentlich, wenn die Rauskristallisierung gegen Schluss von diesem Kurzreferat ist, wir wollen ein Herz haben für Menschen, die Gott nicht kennen. Und da braucht es eine Mutspritze, dass man sich auch vorbereitet innerlich, dass man bereit ist, das anzusprechen, wenn man jemanden kennen lernt, auf die Thematik zu kommen. Ich erkläre dann nachher die Strategie von der Methodik. Erklären. Aber das Wesentliche ist wirklich, dass Jesus möchte, dass kein Mensch verloren geht. Und dann haben wir einen Auftrag. Wir sind Mitarbeiter im Reich Gottes, wenn wir Jesus als Erlöser haben. Ja, dann sind wir nicht einfach niemand, sondern Mitarbeiter. Und dann braucht er uns, weil er ist der Kopf und die Gemeinde, global gesehen, ist ja der Leib. Also braucht er auch das Einzelne dazu, dass wir eben mutig sind, mit Menschen Kontakt zu haben, die zum Teil ablehnend sind, schwierig sind. Aber dass wir das Ziel haben, Herr, ich möchte eigentlich, dass dieser Mensch gläubig werden kann. An dich, weil du der bist, der die Liebe Gottes schenkt für Zeit und Ewigkeit. Ich habe gesagt, der Jakobusbrief ist sehr wichtig. Der Jakobus war ja der Halbbruder von Jesus. Jesus ist gezeugt worden durch den Geist Gottes, ist also Gottes Sohn. Aber Maria oder Josef hatten noch andere Kinder. Und Jesus hat 6 Geschwister. Von den Brüdern weiss man die Namen, von den Schwestern nicht. Jetzt könnte man sagen, eben typisch, wir Frauen kommen gegen zu kurz. Aber das tun wir nicht so betrachten, weil ihr müsst auch sehen, dass im Alten Testament, in dieser Kultur, ist es wichtig gewesen, dass eigentlich eben Männer, die sie das Haupt von der Frau, von der Familie, sie mit Namen genannt worden. Das war einfach ein kultureller Kodex gewesen. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Frauen weniger wert sind. Aber der Jakobusbrief zeigt uns, wie wir mit der Zunge umgehen sollen. Und da gibt es einen Vers, der für mich wichtig ist und für euch auch. Und ich lese den Jakobusbrief im Jahr sicher zweimal. Weil ich kann nicht mehr als immer daraus lernen, wie man mit der Zunge umgeht. Das heisst, Mensch, sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Jetzt ist es so, dass wir ja äußere Ohren haben, aber eben auch innere Ohren. Wenn ich der Beratung etwas erkläre, dann ist es vielfach so, dass man das äußerlich schon hört. Aber die Frage ist, ob man mit den inneren Ohren, wo ich eine Beratung gebe, einverstanden ist mit dem, was ich sage. Das ist ein Unterschied. Und die inneren Ohren sind im inneren Mensch. Wenn du neu geboren bist mit Jesus, hast du einen inneren Mensch, den jetzt du nicht siehst. Und dann kommt einmal in der Ewigkeit ein Ewigkeitsleib über. Und dieser Mensch hier, der bleibt auf der Erde im Gräbli. Aber der innere Mensch, der gibt es immer. Und der kommt mal ins Kleid. Und der hat eben Ohren. Und Jesus sagt, wir sollen mit diesen Ohren lernen hören. Und mit diesen Augen lernen sehen. Und mit dem Mund lernen reden. Was heisst das? Geistliches Wiedergeboren sein, hast einen neuen Geist, der eben das Format hat von Ohren, Augen und Mund. Und jetzt ist es wichtig, dass du sagst, ah, das muss ich nähren. Darum lesen wir das Wort Gottes, weil das geht in Geist, in deinen Geist. Und dein Geist sagt nachher der Seele, das musst du jetzt glauben. Und dann sagt die Seele, ja, aber ich spüre das nicht. Und das ist das Spannungsfeld. Die Seele sagt, gehen ja, aber. Und sie will es sehen und spüren und weiss nicht was. Aber der Geist in dir, der neu geboren ist, das müsst ihr vorstellen, das ist wie ein innerer Mensch mit der geistlichen Ohren, geistliches Maul und geistlichen Augen. Und darum ist es spannend, wenn man mit der Zunge lernen umgehen, muss man geistlich denken. Und darum heisst es, sei schnell zum Hören. Schau, Jesus sagt in seinem Wort, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Aha, hören meine Stimme. Darum geht das Wort Gottes so weit durch Paulus und er sagt, die Predigt kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Und darum haben die, die lehren, eine doppelte Verantwortung, was sie erzählen. Darum ist es wichtig, wo du unter das Wort Gottes gehst, dass du die gesunde Lehre hörst, wo die nicht vom Kreuz von Jesus wegbringt, sondern dass du an dem Kreuz bleibst, wo der Paulus sagt, das Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, aber uns ist es eine Gotteskraft. Also ist ganz wichtig, dass wir aus der weltlichen Sicht werden wir nicht als sehend angeschaut, wenn wir Jesus haben, sondern wir werden belacht und als Stündler oder Extrem oder Sekt oder was auch immer beurteilt. Und schau, das muss dir gleich sein, wenn du wachsen im Glauben. Wenn wir schauen, der Jakobus, der Halbbruder von Jesus, hat nicht an Jesus geglaubt am Anfang. Das ist noch wichtig zu sehen. Er ist zwar am gleichen Ort aufgewachsen, aber Jesus erzählt nichts über das Familiensystem. Es ist nicht so wichtig. Und ich sage dir das heute hier. Deine Familie ist nicht so wichtig. Wichtig ist die Entscheid mit dem dreieinigen Gott, der will, dass du mit ihm in Beziehung bist. Und das ist eben, Jesus ist der Weg, der Vater im Himmel, und der Geist Gottes, der in dir wohnt. Gott wohnt persönlich in dir. Also ist es zuhören, wenn du einen Menschen lernen kennen, sagen wir, ist im Buddhismus der Mensch, oder in der Esoterik, oder ist, wie ich einmal eine Gitarrenstunde nehmen wollte, hat er gesagt, ich bin Atheist, spielt hervorragend Gitarre, und ich wusste, das stört mich eigentlich nicht. Weil ich habe Jesus in mir. Ich bin wegen etwas anderem nicht zu ihm gegangen. Aber am Schluss gesagt, so schön spielen wie dir kann nur jemand, der Gottes Gnade hat und Begabung hat bekommen. Und jemand, der nicht an Gott glaubt, glaubt auch etwas, dass es keinen Gott gibt. Das ist schon ein Glauben. Es gibt niemanden, der nicht glaubt. Auch der, der nicht glaubt an einen Gott, glaubt. Er glaubt, es gibt keinen Gott. Das ist schon ein Axiom. Das ist interessant zu sehen, so Sachen. Und darum der Jakobus lehrt uns in diesem Brief ganz wichtige Sachen. Wenn du jemanden Neues lernst kennen, musst du aktiv können zuhören. Und du jetzt etwas sagen, bin ich gegen deine moderne Zeit von SMS und Mail und telefonieren, bis man rote Ohren hat. Aber ich bin noch eine Vertreterin vom Lehren kennen, face-to-face, wo man die Augen schauen kann. Wo man abmacht miteinander. Und schau, man kommt wieder zurück zu den Kassetten. Wir haben mal gehört, dass es in Zürich ein Restaurant gibt, wo sie Kassetten aufgenommen mit dem Kasperli von Jörg Schneider, tralala. Wo dort gehen Leute her und gehen zum Mittagessen und hören wieder die Kassetten, wo sie sich geborgen fühlen. Es ist eine Frage vor Zeit, dass das Pendel wieder ausschlägt zum Kassetten. Rekorder, aber eben auch zum, weisst was, wir machen doch gescheiter mal richtig ab, eine halbe Stunde. Und wenn ihr jemanden lernen kennen, lohnt es sich, einen Menschen zeitlich zu investieren, dass ihr ihn lernen kennen, im persönlichen Gespräch. Dass ihr abmacht, strukturiert, ich habe einmal im Monat Zeit, eine Stunde dort, machen wir ab, ich gebe das Datum, dass die Person weiss, die nimmt sich Zeit für mich dann. Und nicht mal schauen. Ganz bewusst abmachen, strukturiert, darum gebe ich eine Verhaltensberatung. Und beim Lehren kennen braucht ihr eine Zeit von 2-3 Gesprächen, für das ihr wisst, wie ein Mensch tickt. Ich werde viel gefragt, ja, was macht man denn, wenn jemand eben in einem anderen Glauben ist? Nachher fragen, bist du das gelehrt worden? Wie bist du in die Begeisterung hineingekommen? Die Faszination heisst ja Begeisterung. Wie bist du dazu gekommen, das auszuüben? Was ist denn die Glauben heute? Damit man merkt, wie der Mensch eben tickt, wo er steht. Und erst dann lernen, einen Bogen zu machen, dass der Mensch sich auch fragt, ja, wer bist denn da? Und die meisten Menschen wollen reinreden und nicht mehr zuhören. Das ist sich sicher schon aufgefallen. Das merkt man, wenn man zum Beispiel sagt, oh ja, letzte Woche eine Ecke gestappt, ja, das habe ich vor einem halben Jahr auch gehabt, das ist eklig. Oder es ist der Grippe, ja, mein Vater hat jetzt auch gerade Grippe, hoffentlich überkomme ich sie nicht. Oder es wird sehr schnell verglichen und gespiegelt und man lässt gar nicht mehr weiter zu, weil der andere ist nicht blockiert und sagt, dann sage ich halt eben nicht mehr. Oder? Und darum aktiv zuhören, wenn ihr Mütter seid mit den Kindern auch. Wenn ihr eins wollt, das Gebet nehmen, Anführungszeichen, für ihm etwas zu sagen, was wichtig ist, in aller Ruhe sagen, ich will mit dir heute reden, es geht 10 Minuten, du kommst dann und dann nach dem 4. daher und ich will das mit dir besprechen, dass du das ernst nimmst, was ich meine. Und nicht zwischen Tür und Angel. Etwas, was wichtig ist. Das Kind tut immer folgen und will auch folgen. Das ist wichtig. Aber es ist nicht interessiert, wenn man ihm nachher ruft, was es soll. Und dann Airolo gehst ab die Post. Also, zuhören ist ganz wichtig. Und schaut, das Letzte, das weggeht, das ist das Gehör, wenn ein Mensch stirbt. Ich glaube, ich habe euch das schon mal erklärt, als ich im Siloat, Muri Gümligen, in der Altersarbeit gearbeitet habe. Bin ich in der Pflegeabteilung einmal im Monat und zu Menschen gegangen, die niemand mehr hatte, der lebt, die ihnen können etwas bringen konnten. Ich war dann schon sehr fasziniert vom Glauben an die Bibel. Für mich vom Moment an, als ich gläubig wurde, die Bibel genau gleich viel wertvoll wie Jesus. Das war für mich ganz klar das Gleiche. Ich habe nie einen Unterschied gemacht, ja, könnte es stimmen, und stimmt das Alte Testament vielleicht nicht ganz. Und ja, das muss man dann noch hinterfragen. Ich wusste, entweder stimmt die Bibel und dann ist alles wahr, oder ist Jesus im Papierkorb und dann ist nichts wahr. Für mich hat es nichts zwischen gegeben. Und ich habe mich entschieden, dass die Bibel stimmt. Glauben ist mehr als gesehen. Das ist nein. Glauben ist dem Hebräischen nehmen. Und damit dann in der Altersarbeit bin ich zu diesen Menschen. Und dann sind sie da so gelegen, man hat ausgesehen, wie sie nicht mehr würden richtig funktionieren. Nur noch kiechen. Und der Psalm 23 ist mein Lieblingspsalm, das wisst ihr ja. Habe ich den vorgelesen. Dann habe ich gesagt am Schluss, schau, Herr Sohn, so oder Frau Sohn, so. Ihr habt das gehört. Das ist ein Psalm vom Gott, der lebt, der auferstanden ist, zu rechten Gottes ist. Das ist Jesus. Und wenn ihr jetzt in eurem Herz sagt, kennt ihr nur vom Hören sagen, wie es der Hiob gesagt hat. Am Schluss hat er gesagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wenn ihr am Schluss könnt sagen, im Herz, ja, ich nehme das jetzt noch an, auch wenn es 5:12 ist. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Darum haben wir kein Recht zu sagen, wie so ein alter Mensch soll jetzt sterben. Nein, nein. Es stirbt ja niemand letztlich. Es leben alle in der Ewigkeit. Die Frage ist, wo? Es ist nur für uns hier der Tod. Aber jeder Mensch lebt, der stirbt. Entweder bei Jesus oder trennt von ihm. Und darum haben wir einen wichtigen Auftrag, solange jemand das Leben hat, zu sehen. Und liebe Pflegefachfrauen, wenn ihr das Verbot habt, Gott zuzuhören bei jemandem oder Gott zu reden, lasst euch das Mund nicht verbinden. Man sollte Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und Gott gibt noch immer Gelegenheit, um einem Menschen zu können, dass er dürft sein. Also, zuhören, aktiv, sehr, sehr wichtig. Nachher langsam zum Reden. Das ist nicht gemeint, dass man im Schlepptau redet, sondern dass man sich überlegt, was man sieht. Als Kind hat man gelernt, du auf 3 zählen, bevor du etwas siehst. Oder es hat so den Spruch, es gibt Leute, denen redet und lafert bevor sie denken. Und das stimmt, es gibt Menschen, die eben alles, die haben keinen Filter mehr, die alles kommentieren, was sie sehen, was sie finden. Und sie sind auf der Suche nach jemandem, der sie ernst nimmt. Weil jemand, der gegen redet und zu viel redet, du musst abschalten, kannst nicht mehr zuhören, das geht einfach gar nicht. Das Zoll ist erfüllt. Das Fessel ist voll, auf einmal sagt man, ja, das ist furchtbar, weißt du, wie die nur hören können. Es geht zum Beispiel den Ärzten so, wenn jemand in die Praxis geht, eine Analyse für seine Krankheit, eine Diagnose, sind viel so aufgeregt, die reden die halbe 10 Minuten wie ein Buch und der Arzt denkt, warum bist du so aufgeregt? Wegen was bist du gekommen? Sie haben es vielleicht gar nicht aufgeschrieben, können sie dann nicht sagen, weil sie so aufgeregt sind. Aber es retten, oder? Und wir sollen einfach überlegt ein bisschen lernen reden. Und das macht nichts, wenn man seine Sprache ein bisschen prüft. Und schaut, liebe Frauen, auch junge Frauen, ich bin eine Gegnerin vom Wüstenreden. Es heisst im Wort Gottes, du bist durch die Rede deines Mundes gebunden. Das ist wie ein Bumerang. So wie du redest, kommt es auf dich zurück. Und darum du bitte nicht ha, es ist so, oder mit immer geh. Eine Musik ist gegeben. Und es ist krass. Die Worte, die wir gehen im Tram und im Bus überall hören. Und ich will das eigentlich auch hier betonen. Ich will das von euch jungen Frauen nicht hören, wie ihr so redet. Weil wir sollen Vorbilder sein, im Reden für Menschen zu gewinnen, für Jesus. Und das heisst nicht, dass wir müssen sagen, es ist immer alles mega cool und krass. Wir können auch mal ganz normal sagen, mal ist noch gut. Ist echt nicht schlecht. Wir können ja wieder oben runterkommen. Von diesen Mega-Ausdrücken. Kann einfach mal etwas ganz normal sein. Oder ganz einfach. Oder auch ein bisschen plump. Ist doch gleich. Ist jeder Mensch mal ein bisschen einfach gefaltet und ein bisschen plump. Und nicht voll krass. Mir denkt, die Sprache ist so etwas Schönes, wo man so die Eigenschaftswörter einbauen kann. Und dann muss jeder seine Kultur ein bisschen leben, die du gelernt hast, überkommen von daheim. Das heisst nicht, dass du musst sagen, wie deine Großmutter vielleicht eine Städtszene. Oder die Späumung. Kannst andere Begriffe brauchen. Aber du deine Sprache ein bisschen prüfen, wie du redest. Weil es heisst wirklich im Wort, du bist durch die Rede deines Mundes gebunden. So wie du redest, kommt es auf deine Seele zurück. Und jetzt komme ich zu etwas Wichtigem. Wenn du dich im Spiegel morgen anschaust und du tust dich abwertend beurteilen. Leck, sehe ich schlimm aus. Leck, den Grin, den ich habe. Oder das Chassis, das ich wieder habe. Oder die Oberschenkel. So. Wenn du so fokussierst auf einen äusseren Mensch nur, dann siehst du den Inneren nicht, der ewig lebt. Und es werden mal alle, das heisst es im Wort, die ihn lieben, werden leuchten, wie die Sonne in ihrer Pracht. Es kommen alle mal ganz etwas Schönes über von Jesus. Jeder Mensch. Und das ist mir noch wichtig. Das heisst nicht, dass man nicht das Beste machen soll aus seinem Tipp da unten. Aber nicht gegen schon immer alles abkritisieren, wenn du dich anschaust. Weil du musst ein bisschen lernen, von dir wegschauen. Wieder ein bisschen lernen, wegschauen auf ein Du, auf ein Wir. Und das ist das, was ja auch die Leute, die im Gesundheitsbereich oder eben noch im Lehrbereich lehren, Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen, merken, dass der Fokus unglaublich von den Eltern auf die Kinder fokussiert ist, was alles das Kind bieten und machen soll. Und der Star ist einfach in der Klasse. Oder einfach das Fokussieren auf einen, wie einen Götzentum. Oder? Und ich finde es einfach so schlecht, wenn wir das mit den Kindern machen oder auch schlecht, wenn wir das nur mit uns selber machen. Ich finde es gut, dass wir sagen, Herr, ich will immer von mir, darum habe ich auch Fenster zum Rausschauen, ich will lernen, rausschauen auf ein Do. Ich will schauen, ist eine Kandidatin oder ein Kandidat da, der offen ist für die gute Botschaft, für das Evangelium. Weil wir eben wollen, und darum machen wir ICF Bern ja, dass niemand verloren geht. Wenn du geheiratet bist, gebe ich dir einen guten Rat. Dein Mann wird in vielen ganz anders reagieren in der Kommunikation als du. Viel klarer, handfester und nicht so ausschweifend. Zum Beispiel. Sag's, komm auf den Punkt, was willst du. Und du möchtest es analytisch ein bisschen angehen und erzählen und noch ein bisschen Blümchen drum und so. Und er findet innerlich, die soll nicht lernen und sagt es nicht und denkt es aber. Und schau, das wird immer ein bisschen so sein, dass die meisten Männer viel klarer und ein bisschen einfacher in der Verhaltensmuster vom Denken sind als wir. Das ist so. Du musst auch mit den Buben anders umgehen als mit Mädchen, wenn du erziehst. Aber wichtig ist auch, dass du dir sagst, ich will mich auch lernen, ein bisschen kurz fassen, wenn es etwas Wichtiges ist, was ich ihm überbringen will, dass er mich versteht, dass du dich vorbereitest. Dass du dir sagst, schau, ich will mit dir reden heute, es geht eine Viertelstunde nicht länger. Es sind drei Sachen, die ich besprechen will. Ich möchte es an diesem Tag nach dem Nachtessen so. Und nicht, ich möchte diese Woche noch mal mit dir über etwas reden. Das ist mir wichtig. Woche ist lang. Was denn? Ist es etwas Persönliches? Oder nach dem Lemke gehe ich in der Annahme das. Das war so. Ich nehme 5 Liter Abala. Das Jahr war es. Oder nein. Es muss nicht nach Lemke gehen. Sondern du kannst sagen, du möchtest etwas besprechen, was dir wichtig ist, aber du musst es antönen und anmelden. Und nicht am gleichen Tag. Das geht nie. Die Seele muss sich darauf einstellen, auf etwas, was dir wichtig ist. Aber dir ist dann auch ernst genommen. Umgekehrt steht es dir auch zu, an einem Mann, den du jetzt lernst kennen, oder bist verlobt oder geheiratet, zu sagen, wenn du mit mir etwas besprechen, was wichtig ist, kann ich auch nicht immer gerade Zeit. Du kannst es auch anmelden. Und dann stelle ich mich darauf einstellen, dir auch zuzulassen. Das gilt gegenseitig. Das ist Sender-Empfänger-Lehrer-Leben. Das ist eben Hören und Reden. Und das muss man schulen. Das haben wir nicht gelernt bekommen. Das lernt man nicht in der Schule. Das lernt man in der Kommunikationslehre. Zum Teil mit teuren Seminaren, wo ich nicht dafür bin. Man kann es eigentlich einfacher erklären anhand vom Jakobusbrief. Wenn man den ernst nimmt. Langsam zum Reden, also über Leitreden, Anmeldethematik und so weiter. Und jetzt noch langsam zum Zorn. Oder es gibt verschiedene Stufen von zornig werden. Es gibt gesunden Zorn, den jemand echt beleidigt, dass du herstehst. Du kannst sagen, los, das habe ich nicht verdient, dass du mit mir so umgehst. Oder die Wörter, die du mir gesagt hast, sind mir nicht gut. Das bin ich nicht, eigentlich, was du da Doppelpunkt gesagt hast. Das habe ich nicht verdient, dass die Person merkt, Stopptafel, so geht es nicht. Und dann gibt es einen Zorn, der übermässig ist, wo ein Jähzorn reinkommt, wo man wie außerhalb vom Körper steht. Und den erbt man nicht. Den schaut man ab, man erbt keinen Jähzorn. Der Jähzorn wird züchtet wie eine bittere Wurzel. Man kann Kinder zum Zorn übermässig reizen, indem man nicht klar ist. Indem man sagt, ja, heute gehen wir dann wahrscheinlich noch ins Hallenbad. Ja, gehen wir jetzt oder gehen wir nicht? Das kommt ganz darauf an, wie ihr euch verhaltet. Dann kommt eins, hey, du ein bisschen blöd. Ja, meint, wir wollen ja nicht ins Hallenbad. Ja, aber geh doch. Ja, wenn du so tust, gehen wir nicht. Nein, Mama, das kannst du nicht machen, wir gehen doch ins Hallenbad. Ja, wenn du so tust, gehen wir also nicht. Ja, aber du hast doch gestern gesagt, wenn das Wetter und so, dann gibt's. Und es wird gäng schlimmer, das kumuliert, bis eins von den Kindern einfach auf einmal einen roten Kopf bekommt und ausrastet. Du sagst, irgendein Schlämpeling oder was auch immer. Dann heisst es, geh ins Zimmer. Dann geht das so, bang, Tür zu, oder? Am Anfang nützt es noch. Das Zimmer ist ja noch da, für das Töpeln. Aber die 7. Klasse nützt es nicht mehr. Dann nimmt das gleiche Kind die Faust und dann die Tür. Und dann ist die Tür auf einmal in dem Sinn kaputt. Und dann der übermässig Zorn kommt mit der Kraft im Arm. Unklare Anweisungen mit dem Kind. Also, geht der Speck durch die Nase zieht, wir gehen vielleicht. Ja, wenn ihr lieb seid, gehen wir den. Das ist nicht gäbig. Man muss sagen, wir gehen ins Hallenbad und du tust jetzt nicht blöd. Und jetzt gehst du das holen, die bauen oder was willst du mitnehmen. Und dann gehen wir, und dafür kommst du kein Zvier jetzt so blöd durch. Und wir gehen. Und nicht die anderen Strafen, wir gehen nicht, wenn man mehr Kinder hat. Oder? Wenn man eins allein hat, ist es noch einfacher zu sagen, wie man es macht. Bei den Einzelkindern ist es noch so, dass man es eben nicht so schnell merkt, wie, dem, sage ich, wie die Double-Bind-Situation gelebt wird von den Eltern. Immer ein Speck durch die Nase gehen und dann wieder die Edgy gegenüber kommst du es nicht. Und das macht einem hässig. Oder? Also die Kinder können einen normalen Zorn bekommen, das hat jeder Mensch. Da geht auch nichts dagegen. Aber übermässiger Zorn ist dann geht in die Zerstörung rein. Oh, wenn ich dann derer könnte, würde ich den, oder? Wenn ein Partner kommt und sagt, ich leide unter die Zorn, ich sage, ja, wie lange hat er das? Ja, das habe ich etwa 8. Klasse angeeignet. Aber manchmal könnte ich meine Frau durch einen Fleischwolf lassen. Oder Hackfleisch wäre mir wurscht, die geht mir so angekeks, oder? Und das ist ja ehrlich, bei mir darf man das so sagen, das ist ja eine Stube, die so raufkommt. Dann sage ich, aber das ist nicht gut. Das ist nicht gesungen, Zorn. Dann sagt er, wie komme ich das los? Wie komme ich das los, der Zorn? Das habe ich gelb vom Vater. Dann sage ich, nein, das hat er abgeschaut. Ja, das stimmt, das hat er auch gemacht. Der hat da Zeug rumgeschossen, hat da gebägt und hat da dieses gemacht, jenes gemacht. Dann habe ich gefunden, mein Vater hat Kraft. Mein Vater hat Kraft. Das war ein Kraftausdruck, wenn ich nicht ausbrüllen und das Zeug rumgeschossen habe. Ich dachte, Potz, das sagt, was durchgeht. Du bist ja eine Schwäche. Sich so verhalten, ist nicht eine Stärke. Und darum, liebe Frau, ich habe mit schwierigen Männern gearbeitet in Bern-West, als ich dort geschafft auf dem Jugendamt. Männer mit tätowierten Oberarmen, mit Kraftausdrücken und grober Art. Das war immer leid, wenn sie grob waren im Ausdruck. Und fast anfangen rennen. Und achtet nach Kindern, die übermässig zornig sind, die wollen dann immer rennen und Frieden machen. Das ist denen nicht wohl im Herz. Denen geht es nicht gut. Aber der Zorn kann man eben abbauen, indem man in der Zeit mit dem Kind klar ist, was man etwas androht, dass man es durchzieht und nicht nur sagt, eventuell, oder man etwas verspricht, dass man es überkommt. Und in der Partnerschaft ist es so wichtig, dass man eben nicht droht. Sondern, dass man eben hersteht, wenn jemand übermässig zornig ist und sagt, schau, das ist nicht gut, dass du das hast. Du musst mal, nicht bei mir, du musst mal zu jemandem gehen, der dir zeigt, wie man den Zorn abbauen kann. Den kann man nicht wegbetten. Das muss die Person selber erkennen. Dann sage ich immer, wisst ihr, wer Musik macht, weiss, was Piano, Pianissimo ist und dann mezzo forte, forte, fortissimo. Oder? Das ist das Stufenprogramm. Und wenn jemand im Fortissimo ist, stimmt und mir Zorn. Dann muss ich den Menschen spiegeln, wo er gelandet ist, um ihm zu sagen, Jesus würde fragen, was willst du, dass ich tue an dir? Dann der Mensch sagen, ich leide drunter, ich will das nicht mehr. Und dann hatte ich viele Männer, die das nicht mehr wollen. Dann habe ich gesagt, wenn ihr das wirklich nicht mehr wollt, dann sagt ihr hier Beratung vor Gott, ich bezeuge, Jesus, ich will dir jeden Zorn, den Stachel nicht mehr. Hilf mir, den abzubauen. Und hilf mir zeigen, wie ich es umsetzen kann im Alltag. Und da habe ich so schöne rote Kehlen machen von den Grosskindern durch meine liebe Schwiegertochter. Rot und nebenan grün hinger. Und dann kommt so ein Kehlen rüber. Und dann, wenn man merkt, der Lift steigt daheim, nimmt man das Kehlen, macht Stopp, geht in ein anderes Zimmer und sagt, Jesus, ich will nicht jetzt zornig werden, jetzt hat mich fast wieder verwünscht. Dann sagt Gott, sehr gut. Du willst abbauen. Du kannst abbauen, bis du den Stachel nicht mehr hast. Und irgend nach 2-3 Wochen, das muss ganz ehrlich sein, ist der Stachel weg. Tag, da kann man normalen Zorn entwickeln. Und der normale Zorn, der sieht so aus, dass man sagt, jetzt merke ich, der Lift steigt, die wird sauer. Das ist ein Überlegen, dass man sagt, jetzt merke ich, wird sauer. Wenn man in der Familie lebt, oder? Und wenn man es sagt, ist es interessant, dass es nicht gleich stark wird. Aber wenn man nichts sagt, ist es wie eine Duromatik, die nachher da das Stäpfel raufkommt, oder? Und der Deckel mit den Bohnen, wenn man es wegnehmen würde, wäre an der Decke. Also gibt es Zorn, der übermässig ist, das ist Jähzorn, und gibt es den gesunden Zorn. Darum sagt der Paulus, lass die Sonne nicht untergehen im Zorn. Und wenn ihr zürnt, so sündigt nicht. Die beiden Sachen muss man eher unterscheiden. Und man darf mal sauer sein und man soll Ich-Aussagen machen und nicht du bist. Es ist ein Unterschied, ob ich jemandem sage, du bist ein Jesu oder ihr Leben ist störrisch. Wenn ich sage, ihr Leben ist störrisch, das ist nicht so bedrohlich. Aber der mit dem Jesu, dann sagt er, ja, so gut, da bin ich halt, oder? Da ist sowieso die Person nicht gerade beleidigt, aber denkt, ja, so rede ich mit dir nicht mehr. Aber wenn jemandem sagt, ihr Leben ist störrisch, findest du? Mir denkt, sie sei noch so moderat, gebig. Dann kann man sagen, nein, mir denkt sie in diesem Bereich nicht. Also Kommunikationslehre ist in unserer Gesellschaft wichtig, aber leider durch die artifiziellen Geräte ist es wieder zurückgegangen. Die meisten schreiben immer etwas schreiben und dann kann man es senden. Was der andere daraus macht, ist sein Problem. Auf Nacht kann man sagen, und tschüss. Eine gute Nacht, oder? Und dann schlafst du schlecht, denkst du, einfach abserviert. Und das wird immer mehr gemacht bei den jungen Menschen allein. Das ist schade. Und darum bin ich dafür, dass man Kommunikation pflegt, ganz persönlich, jemanden trifft. Und dass man eben selber mal sich prüft, wie bin ich im Reden, wie bin ich im Zorn. Und anhand vom Jakobusbrief kann man sich, darum sagt Jesus, man soll sich selber prüfen, immer wieder. Es heisst auch, dass die Weisheit von Gott, die wir bekommen, hat mit Weisheit zu tun. Gesund umgehen, das ist nicht Intelligenz. Im Jakobus 3,17 ist lauter, friedfertig, freundlich, wohltuend und barmherzig. Also ist nicht verlogen, hat ein gesundes Motiv, ist friedenstiftend, wohltuend und barmherzig. Wenn wir negative Äußerungen machen über eine Person, die nicht dabei ist, wenn man das einer Kollegin oder einer Freundin erzählt, dann ist noch wichtig zu sehen, dass du dieser Person, die du darüber redest, gibst du ohne zu sehen Macht über dein Leben, weil du vorher redest. Also die wird mächtiger in dir, als dir lieb ist. Und darum sage ich in der Seelsorge, die müssen mir es nicht immer wieder erzählen, was ihr Negatives erlebt habt von eurer Nachbarin oder von eurem älteren Teil oder von einer Göttin oder von einer Schwester. Dann könnt ihr es einmal erzählen und dann habe ich es gehört und verstanden. Und wenn ihr das immer wieder erzählt, wird es aktivieren. Und es ist immer wieder wie da. Und dann gibt man Macht über diese Person, über mein Leben. Und darum ist es Seelsorge wichtig, dass man es aufbringt, das Licht. Und dann sagt man so, jetzt bringen wir es vor Gott und dann schließt man ab. Du bist durch die Rede deines Mundes gebunden. Da kann man vor Gott sagen, Herr, ich entscheide mich, nicht mehr über die Person bei anderen zu reden, negativ. Ich weiss, dass sie so geartet ist und tickert ist. Es reicht jetzt. Ich will das nicht mehr machen, weil es mehr aufwühlen immer wieder. Es gibt dieser Person, ohne dass die das weiss, die ist vielleicht völlig an einem anderen Ort gedanklich, eine Macht über deine Seele. Also gibt es Situationen, wo das Reden nicht angebracht ist. Und zwar auch, wo Gold wert ist, wenn man im Glauben ist. Wenn euch jemand unvorbereitet anhechtet mit Wort und nachher im Arbeitsbereich oder im Privatleben an Karrenfahrt, das ist manchmal gut zu sagen, Herr, ich sage jetzt nichts. Das gibt nachher nur Kumulierungspunkte, jetzt negativ und dann wird meine Zunge auf einmal hässig und überreizt und wird nachher auch Sachen sagen, die ich nicht hätte sagen wollen. Also ist es manchmal sehr gut, innerlich sagen, Heilige Geist, gib mir jetzt Kraft, ich tue jetzt nicht Antwort geben, das bringt nichts. Und das ist etwas, was wir müssen lernen. Alle zusammen, ich gehe, immer wieder. Aber das lohnt sich. Gerade wenn Leute ungerecht mit euch umgehen oder ungerecht euch beurteilen, die nicht euch rechtfertigen. Jesus hat sich nie gerechtfertigt. Und ich sage nicht, wir müssen alle schon gerade Jesus sein, versteht mich recht. Ich meine nicht, dass ihr da Stress überkommt. Überhaupt nicht. Aber sich bewusst machen, dass er so nicht gemacht hat. Und das kann man auch nicht immer gerade wegbeten. Man muss einfach manchmal sagen, innerlich, Heilige Geist, soll ich reden oder soll ich schweigen? Oder kommt dann Impuls? Und manchmal ist das Schweigen sehr, sehr viel Gold wert, dass man das macht. Gerade in der Verwandtschaft. Oder an einem Telefon. Was mir auch wichtig ist, was gut wert ist, ist, wenn ihr als Frauen euch überlegt, habe ich in meinem Leben eigentlich jemanden, der zu mir steht als Frau? Habe ich einfach eine Freundin, die ich immer anrufen kann, die da ist und so. Aber habe ich mir schon mal überlegt, wie möchte Gott, dass ich mit dieser Frau einen Bund eingehe? Mit der David, mit dem Jonathan. Und schaut, ich habe mal die Predigt gehört vom Pinke, das ist ein deutscher Prediger. Der hat das mal gehabt, Pfingstmann in Bern. Und das ist mir dann so ans Herz gegangen, dass ich das will. Ich hatte immer Frauen, die mit mir etwas unternehmen und mit Treffen zu tun haben. Aber eine tiefgründige Abmachung, yeah, ich bin nicht so schnell zu packen gewesen. Ich hatte auch ein bisschen Angst davor, man hat mich dort zum Fressen gern. Wo ich war zu jüngsten daheim, man hat mich am wenigsten gern losgelassen, als ich erwachsen wurde. Und das war wahrscheinlich auch ein bisschen Angst, man hat mich dort zum Fressen gern. Aber ich bin das eingegangen, in meinem Herz, dass ich das will. Und jetzt bitte ich meine liebe Freundin, Maya Wanner, hören zu kommen. Was ist das? Also Maya und ich, wir sind Herzensfreundinnen. Maya ist ein Schluck jünger als ich, das seht ihr. Und Maya und ich, wir sind diesen Bund mal eingegangen. Und das war ganz etwas Schönes, wo du mich gefragt hast, ob ich möchte deine Freundin werden. Und dann habe ich gesagt, ohne zu zögern, ja. So wie das kleine Hetzen da in der Reklame von Migros, was drückt, ja. Das Geld rauslässt mit der Mami. Ja. So hat Maya gesagt. Und ich, ja. Und dann haben wir gebetet und sind in den Bund eingegangen und sind sie dann Freundinnen. Aber Maya, die war nicht gegen einfach da gewesen und hat die getroffen. Sondern Maya ist ziemlich weit in der Weltgeschichte herumgekommen. Jetzt kannst du ein bisschen erzählen.
Also ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht, dass du das so erzählst, aber es ist wunderbar. Ja, also ich bin, wie ich höre, komme ich nicht von Bern. Ich bin zwar sehr gerne zu Bern, komme ursprünglich von Zürich und eben bin auf Bern gekommen und habe Margarita an einem Vortrag, so habe ich wie heute, dann dachte ich, leck her, so eine Freundin zu haben, das wäre schon cool zu Bern. Ich habe ja niemanden kennt und nichts. Und ja, eben so haben wir uns dann kennengelernt. Für mich ist das ein wahnsinniges Geschenk. Und eben, was wirklich ganz speziell ist, ich bin jetzt seit 2,5 Jahren eigentlich grösstenteils zu Rom gewesen. Und wir sehen uns nicht täglich oder hören uns täglich, aber es ist manchmal auch monatenweise, wo wir nicht uns gehört haben. Aber einfach eine Verbundenheit da, wo ich eigentlich mit niemandem sonst habe. Ich habe auch andere Freundinnen, aber so eine ganz bewusste Abmachung, jawohl, wir wollen füreinander da sein und den Bund eingehen, das ist wirklich etwas sehr Spezielles, das ich jeden ermutigen kann. Wirklich etwas Einmaliges. Obwohl eben andere Freundinnen auch Platz haben, das ist gar nicht das, es ist nicht der, irgendwie kann ich es, oder Eifersucht oder irgendwie etwas, es ist einfach, ja, es ist etwas ganz Spezielles. Wahrscheinlich so wie der David und der Jonathan, nehme ich an.
Das möchte ich euch einfach empfehlen, das mal zu prüfen im Herzen, ob ihr eine Herzensfreundin bekommt, die ihr einen Bund macht und sagt, die guten und schlechten Tage, ob du in der Schweiz wohnst oder ins Ausland gehst. Aber du kannst oft erzählen, wenn du würdest anrufen, wenn du sagst, es ist mir wichtig, ich will etwas mit dir besprechen, hat sie eine Sorge für dich und sagt nicht, ja, jetzt bin ich gerade dort, du kannst jetzt nicht, sondern sie kann nicht zurückrufen oder ich will richtig mit dir abmachen. Es ist einfach eine Gewissheit, ist das. Das ist nicht zu vergleichen wie eine Ehe, das ist mir selbstverständlich klar, aber es ist eine grosse Gewissheit im Herz, dass du jemanden hast in dieser Gesellschaft, wo alle so kurzlebig sind und Freundinnen können manchmal wechseln, auch im Glauben, mit der Entwicklung, die man durchmacht. Aber das ist nicht das Thema. Ob jetzt Maya wird auswandern auf Rom oder weiss nicht was, ist das gar nicht das Thema. Und es hat auch keinen Kontrollenplatz im Sinn, dass man sich fragt, ja, was hast du jetzt gemacht? Hast du noch andere? Wie heissen die? Siehst du die denn mehr? Das wäre mir nie im Leben Sinn gekommen, so zu fragen. Und Maya auch nicht. Aber wir haben einfach miteinander eine tiefe Abmachung gemacht vor Gott. Und das hat seine Wirkung auf das Frausein im Vertrauen zueinander zu stehen. Und das brauchen wir Frauen. Wir brauchen nicht nur Anlässe, wo man es cool hat, miteinander mit essen und trinken, sondern dass du, wenn du heimgehst, sagst, hey, das möchte ich auch, so eine Freundin. Das ist eigentlich ein Thema, weil es biblisch schon haltbar ist. Oder? Und ich könnte die Geschichte mal nachlesen von David und Jonathan. Oder? Und für mich ist es einfach so etwas Wertvolles geworden. Schon nicht eine Frage eben vom biologischen Alter, sondern es ist eine Frage von der inneren Haltung. Und wenn Maya noch da sitzt, hat sie noch ein anderes Beispiel, wo man eben auch so Gold wert ist. Ich durfte erleben, dass Maya einfach im Glauben stabil ist und hersteht. Und in der Verwandtschaft ist es nicht immer einfach, dass man zu Jesus steht. Weil man wird ja auch in Frage gestellt mit seinem Verhalten, wenn die anderen noch nicht im Glauben sind. Und Maya hat einfach wirklich gewusst, sie hatte so einen lieben Vater, humanistisch gesehen, seelisch gesehen, dass sie ihn wirklich wahnsinnig gerne hatte. Aber sie hat gewusst, der Papa hat einfach auch noch einen kleinen Knüppel. Oder? Der Papa wird älter und hat auch ab und zu manchmal ein bisschen ins Glas geschaut. Und sie hat gewusst, ich habe einen Auftrag, den ich warnen will, ihre Brüder nicht, aber sie. Und das ist auch noch schön, wenn du das erzählen willst.
Also eben, ich bin aufgewachsen in einer nicht gläubigen Familie, aber sehr behütet. Und als ich dann mit 23 gläubig geworden bin, hat das eingeschlagen wie eine Bombe. Und meine Eltern dachten, oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Oder? Nur noch von Jesus erzählt und so weiter. Und dann, das ist ja ganz schräg. Und dort habe ich natürlich sehr viel vom Glauben erzählt. Als ich dann gemerkt habe, dass sie skeptisch geworden sind, habe ich angefangen zu schweigen zum Thema. Und habe dann einfach ihnen vorgelebt eigentlich. Und sie hat dann meinen Mann kennengelernt, wo meine Mutter eigentlich dann gesagt hat, als Ungläubige, also wenn man bis jetzt nicht geglaubt hat, dass ein lebendiger Gott ist, dann muss man es jetzt glauben, wenn ich eure Geschichte höre, oder sehe. Einfach so mit all diesen Jahren die Ermutigung und, aber sie haben nie einen konkreten Schritt eigentlich gemacht. Nicht so, dass ich es gewusst hätte. Und dann war mein Vater ein starker Raucher gewesen. Und ich habe immer gedacht, also ab 60 habe ich ihm gesagt, los, das ist einfach Gnade, dass du noch lebst, so wie du rauchst und dein Leben führst, müsstest du schon lange tot sein, oder? Und er hat lustigerweise nie einen Lungenkrebs bekommen, auf jeden Fall ist es ihm dann wirklich, hätte er einen Lungenteil rausnehmen wegen einem Pilz. Und er ist dann, nach dieser Operation hat es einen Notfall gegeben, also die Operation ist gut gegangen, dann hat sie ihm die Lunge verklebt und sie haben ihn ins Koma setzen und ihn intubieren. Und ich war auf dem Weg von Bern auf Zürich. Und komme dort ins Spital und habe nicht gewusst, ob es noch leben wird oder nicht. Er hat es nicht überlebt, 14 Tage im Koma gewesen. Und dort habe ich einfach gewusst, so, bin zu einem an und habe ja nicht, wie Margarita vorhin auch erzählt hat, gehört er mich oder gehört er mich nicht. Das habe ich nicht gewusst, aber ich habe einfach gesagt, los, wenn du Jesus noch nicht angenommen hast, dann kannst du jetzt nicht sterben. Aber ich lasse dich los, wenn du Jesus angenommen hast. Also ziemlich kindlich. Und er ist dann wieder zurückgekommen. Also ja, er ist wieder zurückgekommen. Und dort haben wir dann einfach nochmal in aller Deutlichkeit gesagt, los, du kannst nicht gehen, bevor du nicht Jesus annimmst. Es gibt einfach keinen anderen Weg. Und er hat dann mir gesagt, er verstehe eigentlich auch nicht, wieso er nochmal da sei. Wahrscheinlich einfach zum Betten. Und dann habe ich gefunden, okay. Hat das irgendwie begriffen. Und dann nach 2 Jahren hat er können sterben, weil er ist dann auch dement geworden und so weiter. Aber einfach dort habe ich gemerkt, dass es wirklich eine Zeit gegeben mit meinen Eltern, wo ich schweigen musste. aber dann doch im Richtigen. Also, einfach in aller Deutlichkeit und Einfachheit, weil manchmal sind wir dann schon ein bisschen kompliziert, sie verstehen das gar nicht mehr, ihnen das einfach zu erklären, dass es halt einfach keinen anderen Weg gibt zu Gott als durch Jesus.
Ja, danke vielmals für das schöne Erlebnis, das du gemacht hast mit deinem Vater und eben die Ermutigung an euch, wenn ihr Eltern habt, die irgendwie nicht gleich in der Gesundheit stehen, wie man sollte. Dass ihr im Gebet dran seid, aber euch auch vornehmt, ich habe den Mut zu gehen. Weil es gibt nichts Schlimmes, an einem Grab zu stehen und zu denken, ich weiß nicht, ob dieser Mensch jetzt Jesus hat Taten oder nicht. Weil die Ewigkeit ist, vom Moment an, wo man stirbt, geht der Vorhang, wie im Stadttheater, geht auf und man sieht, wo man ist. Die Bibel sagt das so. Und darum heisst, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das heisst, Jesus tut den Vorhang von der unsichtbaren Welt auf und man wird abgeholt. Also es ist ein Übertreten in die Arme von Jesus mit den Engeln. Und es lohnt sich einfach, einen Menschen im Fokus zu haben, Verwandtschaft, und zu sagen, mal, da stehe ich ein. Das ist eben Gold wert. Und dort soll man reden. Und dort lässt er mich bitten, das Mund nicht verbinden. Ja, das darfst du nicht. Das ist verboten. Es ist unklug. Nimmt es denn von mir an? Ich bin ja nur ein Doppelpunkt, kein Pfarrer und so. Es sind die einfachen Worte, das einfache Herz, das die Leute hören wollen, bevor sie sterben. Und nicht eine Theologie. Und nicht eine Abhandlung von weiss nicht was, sondern die Einfachheit. Und darum sollen wir einfach sein in unseren Redensart, was das Glauben anbelangt, in allem. Und es ist nicht Schema der Einfachheit, sondern es ist eben eine Kraft, die Menschen zur Seligkeit führen kann. Was auch noch gut wert ist in meiner Beratungspraxis, ist, dass wenn ein Ehepaar scheiden will, dann sage ich, es gibt bei mir Eheberatung und nicht Scheidungsberatung. Und wenn jemand eine Aussenbeleuchtung hat von einer Partnerschaft, sage ich, wenn ihr das nicht aufgebt, könnt ihr auch nicht zu mir in die Beratung kommen. Das tue ich nicht dulden, dass ihr jemanden kennt und zugleich in die Beratung kommt. Das ist Sisyphos, das geht gar nicht. Also ich tue die Wiederherstellung proklamieren mit einem Coaching. Und ich freue mich darüber, dass es mir wirklich jedes Jahr wirklich mit Gottes Hilfe möglich ist, Menschen in eine Ehe zurückzuführen, wo sie es nachher anders haben, aber auch besser haben in der Kommunikation. Also viel können daraus lernen, wie man es machen kann. Und wisst ihr, das ist nicht immer ein Krampfen. Man muss an der Beziehung arbeiten und krampfen. Nein, nein. Das ist ein einsichtig werden, wie man miteinander umgeht, wenn man redet, wenn man schweigt, wie man vergibt, wie man wiederherstellt sein eigenes Herz mit Gott. Du kannst nicht das Herz vom du kannst immer dies prüfen, wo du stehst, ob du Bitterkeit hast oder nicht. Und einmal hat jemand getroffen, wo es wieder ein Beispiel war, wie man handeln kann und so reden. Das ist so ein junges Modi bei Stauffacher Buchhandlung gestanden und hat dort so zittert, im Körper hat so zwei Fläschchen Cola Zero in der Hand gehabt, verdrückte. Und hat so gesagt, hast du mir nicht etwas Geld frei? Und dann hat sie so angeschaut und gesagt, ja, weißt du, willst du echt nicht Geld frei, wenn ich ehrlich bin. Du möchtest das für etwas anderes, gell? Ja, schon, aber dann habe ich gesagt, ja, wo wohnst du? Ja, ich wohne in Zollikhof. Ja, wie alt bist du? Ja, 32. Ich sage, ja, 32? Aha. Dann habe ich gesagt, schau, aber das ist ein Sozialdienst, ich kenne mich aus. Und dann kannst du dir dort melden, ja, ich mache die Papiere nicht für eine Krau, dort zeigen, sie stinkt. Ich sage, ja, okay, redet ihr nicht rein. Von mir kommt kein Geld, aber von mir kommt eine Gratisberatung. Aber du musst dich melden. Die Adresse geben. Und schaut, das ist für mich wichtig. Ich komme immer entgegen. Es soll nie an dem liegen, dass man nicht zu mir kommen kann wegen dem Geld. Wirklich nicht. Aber die hat jetzt 100-mal mehr davon, die Frau, wenn sie sich den Mut hat zu melden, wo ich helfe ihr auch weiter. Ich verstehe mich auch mit dem Sozialdienst, der schliesslich auf dem gearbeitet ist. Ich verstehe mich mit rechtlichen Fragen. Das habe ich gelernt. Gott sei Dank, das habe ich früher gedacht, warum brauche ich das? Heute kommt mir das sehr, sehr gut, dass ich dort Bescheid weiss. Und darum kann ich echt die Leute auch im gesamten Päckchen von ihrem Leben beraten für die nächsten Schritte gegenführen. Und das ist für mich eben auch gut wert. Wenn man eben auf der Straße, wenn man eben im Nord steht in Bern oder Mut hat, dazu zu stehen. Ich habe auch gesagt, ich sei Jesusgläubig. Und ich habe gefragt, ob sie schon mal im ICF waren. Hat sie etwas gesehen vom Musical? Sie hat das gehört und gesagt, eben, das Jahr kommt ihr dann. Das kann hören. Und Ja, das ist es so. Ich mache immer PR. Für einfach dort, wo ich überzeugt bin, habe ich immer Reklame gemacht. Das hat früher mit der Töpperwehrparty angefangen und das habe ich leider nicht. Es hat einen anderen Blickwinkel gegeben, zum Wort Gottes zu suchen. Was mir auch noch wichtig ist, ist, wenn ich Leiter habe, die eine Gemeinde leiten, nicht nur von unserer Organisation ICF, auch von anderen Gemeinden, und ich merke, dass jemand so wahnsinnig mit der Gemeinde verbunden ist, und ich frage nachher, ja, jetzt seid ihr drei Kinder so, seid ihr daheim, wie, ja, eben bin ich zu wenig daheim, und eben sagt die Frau immer, und, ja, ich finde nicht immer Zeit. Und dann bin ich auch so ein bisschen kantig manchmal. Dann sage ich, im Titusbrief heisst, wer einer Familie nicht vorstehen kann, kann ich der Gemeinde vorstehen. Dann habe ich gesagt, ihr seid zum Scheitern verurteilt. Langfristig, wenn ihr so weiterfahrt, habt ihr ein Burnout. Das geht nicht. Ihr könnt nicht die Gesetzmäßigkeit vom Wort Gottes über den Haufen werfen. Wenn man geheiratet ist und Kinder hat und man ist Prediger oder Pastor, dann hat man den Auftrag, zur Familie Sorge zu haben. Nach Gott kommt die Familie und er gemeint. Da bin ich ganz klar. Wenn man es durcheinander bringt, dann gibt es nachher eben sogenannte ausgelogte Situation. Und dann konnte ich auch merken, wie der Mann gesagt hat, das gehört jetzt vor einer Frau. Dann sage ich, ja, schaut, die Stadt dazu, wir brauchen einen Mann. Aber wir brauchen einen Mann, der in der Familie herrscht, dass sie können führen, nicht befehlen. Und wir brauchen einen Mann, der gemein, der Freiraum hat, dass sie können vom Wort Gottes inspiriert sein, für zu predigen und nicht müssen Gebu, Hebu, Stöpfarbeiten machen, sondern sich frei können schaufeln können, für sich zu vertiefen im Wort Gottes und wieder die Message können zu bringen, die dran ist, dass die Gemeinde kann wachsen im Glauben, von den Babychristen zu den geistlichen Christen, die eben überwinden können. Die verschiedenen Stufen gibt es ja schliesslich. Und für mich ist es wichtig zu sehen, wenn wir jetzt heute geredet haben, über Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, dass es ganz wichtig ist für dich heute Abend, dass du den Jakobusbrief mal lesen willst, dass du dir überlegst, habe ich eine Freundin im Glauben mit einer Abmachung, die Herr hat, oder bin ich so, wird ich so hin und her geschoben? Geh nicht in die Selbstbedauern, sag, Herr, ich will eine, ich brauche eine. Wenn du das hast, kannst du dienen in der Gemeinde, kannst du Multiplikation wieder vorantreiben, wo wir angefangen haben, eben mit der Neue, wo das hat auf ihrem Herz gehabt, dass das so weit ist gekommen. Und wir wollen in Bern Menschen für Jesus gewinnen. Und wir wollen dann auch da sein für die, die neu kommen im Glauben. Die brauchen dann auch ein bisschen Betreuung. Die kann man nicht einfach nur einen tschüss, schönen Sonntag. Mit denen muss man manchmal eben auch abmachen. Und darum wünsche ich mir für dich, dass du den inneren Mensch siehst, du ihn vielleicht mal zeichnen daheim, mit den inneren Ohren, mit dem inneren Auge, mit dem inneren Mund, dann machst du einen ganz schönen Körper drumherum mit leuchtenden Augen. Und dann einmal wirst du in der Ewigkeit ankommen. Ich werde jetzt noch beten. Danke, Jesus, für die Weisheit, die durch dein Wort kommt, auch durch den Jakobusbrief. Wenn euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der niemanden zurückstößt, heisst es. Wir brauchen Weisheit und nicht Intelligenz. Und Weisheit ist über der menschlichen Intelligenz. Es ist, die Weisheit ist Jesus allein. Das heisst im Kolosserbrief ganz genau, dass er das A und O ist in allem der Erste gewesen. Danke, Jesus, dass du auf dem Thron bist und für uns einstehst, dass der Glaube nicht aufhört, dass du jede Frau liebst, dass der Vater im Himmel die Hand über diesen Frauen hat, dass sie einen Vater im Himmel haben, einen abba-lieben Vater. Sie können wegschauen vom biologischen Vater. Dass sie wissen, der Geist Gottes ist ihnen, der ihnen Betreuung gibt, Beistand, Trost, Hilfe in allen Situationen, auch in der Nacht, wenn man wach ist. Dass du, Heiliger Geist, der Tempel bist, wo sie in uns innen, dass wir uns das Herz aufteilen, dass du eben drin kannst wohnen in einem grossen Raum und nicht in einer Stube innen, die klein ist. Und darum brauchen wir den dreieinigen Gott in allem und danken dir, dass eine Frau hier darf wissen, die vielleicht noch fragend ist an Gott, dass Gott sagt, schau, ich habe dich nicht vergessen. Du bist enttäuscht worden von Religionen. Aber ich bin keine Religion, ich bin das Evangelium. Und nimm mich an als Erlöser, dann wird dein Leben in die Ordnung kommen. Amen.
Merci vielmals, Margarita. Geben wir ihr einen grossen Applaus. Ja, genau, die Offenheit und die Ehrlichkeit, die ihr gehört habt, jetzt gerade von Margarita, von ihrer Freundin Maya. Das wünschen wir uns für uns alle, dass das nachher auch weitergehen darf. Hier, aber auch im Alltag, wenn wir einander treffen, im ICF, dort, wo wir arbeiten. Ich freue mich jetzt, noch zwei Ladies aus unseren eigenen Reihen dürfen auf die Bühne bitten, die uns ein kleines Erlebnis werden erzählen zu diesem Thema heute. Ich bin auch gespannt, was sie uns da sagen. Und Babs, Nemi, darf ich euch bitten, da Platz zu nehmen. Auch einen grossen Applaus für die zwei Frauen. Wow, mega cool, dass ihr auch euer Herz mit uns teilt. Ich gebe gerade das Mikrofon weiter, wir haben eins. Babs, willst du gut starten? Ist das gut?
Ja, merci vielmals Margarita und Maya für ja, die Worte. Das hat mich wirklich mega berührt. Und ich denke, ich kann dort noch extrem viel lernen, wenn es Zeit ist, vor allem zu schweigen. Ich rede eher zu viel, habe ich gemerkt. Und, aber dann wirklich auch in den richtigen Moment ja, die Weisheit zu haben, um wirklich zu reden. Und, ich bin bei neuer Small Group. Und letzten Mittwoch haben wir Small Group gehabt. Und dann hat Noa erzählt von ihrer Amerika-Reise, wo sie sehr viel Obdachlose gesehen hat. Sie hat sich so beelendet, wie sie immer wieder dann musste vorbeilaufen, die einfach wirklich weniger als nichts hatte. Also sicher weniger als viele Leute von uns, die eigentlich im Sozialamt angebunden sind. Das haben sie leider dort nicht. Und sie hat auch erzählt, wie sie das berührt hat. Und dann haben wir so ein bisschen abgeschlossen. Und am nächsten Tag bin ich mit meiner Schwester und ihrem 6 Monate alten Baby durch die Stadt gelaufen und habe dann einen gesehen, der drogenabhängig ist, der vor vielleicht 5 Jahren bei meinen Eltern in einer sozialen Arbeitswohngemeinschaft hat gearbeitet und gewohnt. Und ja, ich habe ihn kennt und wir sind daran vorbeigelaufen und ich habe gesehen, hast du gesehen, es war Domenico. Und sie hat gesagt, ja, der kennt uns doch nicht mehr und so. Und ich habe gesagt, ja, aber komm, wir gehen ihm Hallo sagen. Und sie hat dann so wie gesagt, ja, der kennt uns nicht. Und ich habe gesagt, ja, aber der lernt er uns halt wieder kennen, oder? Und dann hat sie gesagt, also gut. Und ich hatte das Baby bei mir gehabt und zu ist auch neben mir gelaufen. Und dann bin ich mit Amelie, also mit dem Baby, umgekehrt und bin zu ihm hergegangen und gesagt, hallo, kennst du mich noch? Und er so, ja, ja. Und ich habe genau gemerkt, er kennt mich nicht mehr. Aber es hat nichts gemacht, es hat wirklich überhaupt nichts gemacht. Und dann habe ich gefragt, oh ja, es ist immer halt blöd, oder man fragt, ja, wie geht's? Und er hockt auf der Straße, geht ihm offensichtlich nicht gut. Und sie haben dann einfach gefragt, ja, willst du mit uns einen Kaffee trinken? Wir sind unterwegs in Engelibeck und ja, willst du mitkommen? Und er hat so Freude gehabt, der Amelie, an diesem Baby. Und hat dann ja auch viel erzählt, wie es ihm geht, was er erlebt hat, dass er ja so vermisst, bei meinen Eltern zu arbeiten. Also gibt es inzwischen nicht mehr das Projekt, aber ja, trotzdem, es ist glaube ich, für ihn ein mega cooles Erlebnis gewesen. Und ich musste mich überwinden, wie auf ihn zuzugehen. Ich musste mich überwinden, ja, nicht, also zu reden, ihn anzusprechen. Aber ich glaube, es hat sich mega gelohnt für ihn, aber ja, vor allem auch für mich. Genau. Und es ist dann wie, ja, ich habe mich dann gefragt, ja, wie geht es jetzt weiter? Muss ich ihn jetzt irgendwie wöchentlich betreuen? Muss ich ihn immer wieder suchen? Und, oder suchen, einfach, ja, was ist jetzt mein Auftrag? Muss ich ihm Geld geben? Er hat schon erzählt, dass er Geldprobleme hat. Und ich habe gemerkt, dass das Wichtigste ist, dass ich reagiert habe auf das, was vor meinen Füßen gelegen ist, im Prinzip. Und wie das der barmherzige Samariter gemacht hat. Und der hat ja ihn zwar noch weiter betreut, aber ich glaube, das Wesentliche an der Geschichte vom barmherzigen Samariter ist, dass der hat angehalten und ihn hat mitgenommen in die nächste Herberge. Und es ist vielleicht nicht immer unsere Möglichkeit, dass wir sie dann ewig betreuen können. Wir haben alle mega viel und ja, haben andere Verantwortung, aber ich glaube wirklich, dass es unsere Verantwortung ist, dass wenn jemand, und es muss nicht ein Obdachloser sein, es kann vielleicht ein Freund sein, bei eurer Arbeitsstelle oder eine Kollegin oder irgendwas, dass wir einfach dort anhalten und heranschauen und ja, die richtigen Worte für sie parat haben.
Sehr cool. Ja, ich werde mir auch immer mehr bewusst, was Worte so für Einfluss haben. Seit etwa 3 Jahren gebe ich Schule, an der Primarschule, 5. 6. Klasse. Und wirklich, seit ich dort arbeite, jeden Tag neu, merke ich, was für einen Einfluss es kann haben, wenn man etwas sagt oder eben etwas nicht sagt. Also, wenn ich vorher unklar bin und einen unklaren Auftrag gebe, dann habe ich dann selber ein Ghetto in der Klasse und es ist echt eine riesen Unordnung. Wenn ich Sachen sage und die nicht einhalte, dann kommen die Kinder sofort und ich merke, okay, ich habe mich nicht an das gehalten, was ich gesagt habe. Wenn ich irgendwie zu viel reden, dann schweifen sie ab und sind nicht mehr dabei. Also ich merke das jeden Tag wieder neu. Hey, krass, Worte sind so etwas Wichtiges, so ein wichtiges Instrument. Und es braucht so viel Weisheit, auch die richtig einzusetzen. Und das glaube ich, ja, im Job und auch sonst. Und mir ist es auch mega aufgegangen, was es für einen Einfluss kann haben. Eben auch, was man für Worte braucht, wenn man jemanden aufbauen oder jemanden motivieren will und wie wichtig das ist, dass wir das auch machen. Also ja, es ist mir mega eingefahren, als mal in einem Elterngespräch ein Vater und eine Mutter da waren mit einem Sohn und der Vater hat vor der Lehrperson einfach wirklich den Sohn so schlecht gemacht und echt gesagt, was das recht nichts kann und dass er nichts wert ist und so weiter und so fort. Und ab dem Moment habe ich irgendwie so realisiert, hey, krass, ich kann dort, wo ich bin, echt wie ein Gegengleich geben auch. Weil ich weiss, wer ich in Jesus bin und dass seine Idee ganz eine andere ist für uns Menschen. Und ja, ich versuche das seitdem eigentlich immer wieder neu, auch echt diesen Kindern auch zuzusprechen. Und ich glaube, das gilt ja nicht nur für Kinder, sondern für alle. Dort sehe ich es einfach irgendwie jeden Tag. Und echt wirklich in Worte zu fassen, was auch positiv ist. Und letztes Jahr hatte ich eine Schülerin, die ganz, ganz ruhig war, mega scheu. Und irgendwann hatte sie den Auftrag, dass sie etwas vorstellen oder etwas sagen müssen, was ihnen mega wichtig ist. Und sie hat dann vor der ganzen Klasse hat sie dann gesagt, dass ihre Bibel mega wichtig ist. Und ich so dachte, hey, krass, ist für mich ein Vorbild. Und ich habe dort vor der Klasse nicht richtig gewusst, wie ich reagiere. Ich sagte, ich finde es mega cool. Ich bin aber nicht mehr darauf eingegangen und habe dann schon überlegt, hey, in solchen Momenten selber Stellung zu nehmen, wäre so wichtig. Und sie hat mich dann nicht in Ruhe gelassen und ich habe die Schülerin später nochmal eins zu eins angesprochen und ihr gesagt, das finde ich mega stark und sie ist auch mega motiviert, auf diesem Weg mit Jesus vorwärts zu gehen. Und ja, ich glaube, manchmal haben wir wirklich auch ein bisschen Angst davor, Stellung zu beziehen und ich bin dort auch hinten am Lehren, wirklich das so abzulegen, weil wenn Jesus wirklich das Wichtigste ist in unserem Leben, dann sollte uns das so egal sein. Und von dieser Schülerin habe ich am Schluss des Jahres ein Kärtchen bekommen, das mich wirklich zu Tränen hat gerührt. Und manchmal bekommen wir so Sachen zurück und so Feedbacks und manchmal kommt auch nichts zurück. Aber ich glaube, es ist mega wichtig, immer wieder jeden Tag neu Gott um die Weisheit zu beten, dass wir echt die Worte, die er uns gibt, dass wir die einsetzen zu seiner Ehre. Weil, ja, am Schluss, es hinterlässt so Spuren. Ich überlege dann manchmal selber bei mir Aussagen, die Lehrer, die Eltern, die irgendwelche neuen Personen über mich haben gemacht, ob positiv oder negativ, die bleiben einfach und die können mega tief verankert werden. Und ja, ich wünsche mir mega, dass ich mir dieser Verantwortung auch bewusst kann sein. Und ich glaube, ja, es ist mega cool, wenn wir alle dort einfach mit offenen Augen, mit offenen Herzen können durch die Welt gehen und echt die mega Möglichkeit können nutzen von Gott. Er hat uns Wort geschenkt und manchmal ist es wirklich auch weiser, nichts zu sagen und echt bei ihm die Weisheit abzuholen. Ja, das finde ich mega krass cool.
Wow, merci vielmal. Ich kann vielleicht kurz so die Erlebnis noch abschließen mit einem Erlebnis, das ich heute gemacht habe in meinem Schulalltag. Ich bin ja Primarlehrerin, habe im Moment kleine Erstklässlerli. Und am Namen haben wir Handschuhe gehabt und ja, auch viele Buben, wilde, lustige. Mein Schulzimmer sieht ganz anders aus als ein Mädchen-Schulzimmer mit Basketballkorb und Dartscheiben und alles echt zum Bewegen. Heute im Nami waren die Kiddies so zusammen, haben gearbeitet und geschneidert. Und schon letzte Woche war so das Thema Horrorgeschichten erzählen. Und die sind knapp ab dem Kindergarten, also jetzt das erste Quartal in der Schule. Und ein kleines Modi, das hat so spannend und krasse Geister- und Horrorgeschichten erzählt, dass letzte Woche wirklich alle Jungs in dieser so eigentlich an den Lippen geklebt. Und jetzt heute war wieder das Thema, wieder so Horrorgeschichten, wer erzählt, Aranya, du? Und dann habe ich so gesagt, oh nein, ich will nicht wieder so eine Horrorgeschichte verleiden. Und dann aber die Jungs unbedingt wollen, dass sie wieder etwas erzählt. Und sie hat sich so ein bisschen gedrückt und gesagt, ja, nein. Und Frau Studer hat das nicht so gern und so. Und sie haben versucht, auf das Modi einzureden. Und ich habe dann gemerkt, ja, lass es gescheiter machen. Und gesagt, schau, musst nicht so oft Frau Studer schauen. Die überlebt es schon irgendwie. Und ein anderer Bub hat ihr dann so gesagt, und er sagt, überzeugen, erzähl bitte die Geschichte. Und sie hat dann austeilen, die lieb sind zu ihr und so, und nur denen. Er hat dann gesagt, weisst, Erwachsene sagen noch oftmals das Gegenteil von dem, was sie eigentlich meinen. Und das hat echt ganz ein klein, ja, einen kleinen kecken Gil gesagt. Und lass dich so dort einen Unterschied machen. Irgendwie ist mir das so ins Herz. Und jetzt geht es, du das hast erzählt. Ich möchte eigentlich das leben und sagen, wo wir denken und wo wir sind. Kinder sind genau ehrlich. Bei ihnen können wir so viel lernen. Und ja, lass uns hier starten. Lass uns hier anfangen. Lass uns hier anfangen, Komplimente sagen. Und sagen, wenn wir finden, wow, jemand sieht super aus. Und es nicht nur denken und einander kritisch anschauen und denken, von wo hat sie den cool Pulli. Statt, ja, echt, dass wir wirklich offen und ehrlich sein können. Merci viel, viel mal. Seid ihr, ja, hier voll on stage gewesen.